Herzlich willkommen, liebe Freunde der Freiwilligen Kooperation. Wir melden uns heute zurück mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann, abermals zu Gast. Er fängt da an, wo andere aufhören zu denken, und darüber sprechen wir heute. Das schädliche Nullsummendenken, dass es eben verquer ist und dass es natürlich so ist, dass Menschen nur dann handeln, wenn sie ihre Situation verbessern können, wenn sie das also absehen können. Wenn ich zum Bäcker gehe, dann profitiere ich und der Bäcker profitiert auch. Wir haben also eine Win-Win-Konstellation und darüber wollen wir heute sprechen im Zuge dieses jüngst neu erschienenen Buches. Herr Zittelmann, schön, dass Sie da sind. Sie haben wahrscheinlich diesen Titel und auch dieses Thema schon länger im Kopf gehabt, weil Sie das länger umgetreibt hat. Jetzt ist es endlich draußen. Vielleicht mal ein, zwei einleitende Sätze zu dem Buch, wie es dazu kam, wie lange Sie schon diese Idee im Kopf hatten.
Ja, also mit dem Nullsummendenken, da haben Sie recht, da beschäftige ich mich lange auch mit verwandten Themen, wie zum Beispiel mit der Neidforschung beschäftige ich mich jetzt seit 10 Jahren schon und hatte eigentlich vor, ein Buch nur zum Thema Neid zu schreiben, mache ich vielleicht irgendwann mal. Und da sollte ein Kapitel, das Kapitel über Nullsummdenken sein. Und habe dann festgestellt, dass es da gar keine vernünftigen Bücher zu gibt zum Thema Nullsummdenken, aber sehr viele wissenschaftliche Aufsätze, die alle so in den letzten 10 Jahren erschienen sind. Und dann ist es mehr und mehr geworden. Da habe ich gedacht, okay, das ist mehr als ein Kapitel. Dann machst du dein eigenes Buch draus. Weil in der Tat, meiner Meinung nach, der Nullsummenglauben, so die, wenn man ganz tief gräbt, doch die Basis ist von ganz vielen Irrtümern, die wir täglich sehen in der Politik. Also angefangen von den ganzen sogenannten Umverteilungsdiskussionen. Ja. Und da habe ich übrigens interessante Erfahrungen gemacht. Ich habe das auch geteilt auf X. Ich hatte neulich mit einem sehr sympathischen Mann von der Zeitung Junge Freiheit, mit Herrn Schwarz, ein Interview zu dem Buch. Und der jetzt absolut nicht links ist und der mir dann aber erklärt hat, wie wichtig Umverteilung sei und dass doch der Kapitalismus in seinen ursprünglicher Form doch die Situation der Arbeiter sehr verschlechtert hatte und dass dann durch die Gewerkschaften und durch die Sozialdemokraten und durch die Umverteilung der Kapitalismus gebändigt wurde. Ich habe ihm dann vorgeschlagen, dass er sich bewerben soll als Gastredner auf dem nächsten SPD-Parteitag, weil das ist die gleiche Story, die die auch erzählen. Also ein sympathischer Mann, ja, aber da wurde mir nochmal bestätigt, dass das also keineswegs nur auf der linken Seite gibt, das Denken. Da ist es natürlich sehr ausgeprägt, das sehen wir täglich, die Forderung, mehr Steuern für die Reichen, um den Armen was geben zu können. Und wir sehen es aber auch in anderen Bereichen, das haben Sie schon angesprochen, beim Handel. Für mich ist so ein Prototyp vom Nullsummdenker der Donald Trump, vor allen Dingen in Bezug auf die Zollpolitik, weil er ja der Meinung ist, dass die Probleme der USA daher kommen, weil die USA ausgebeutet würden durch unfaire Handelsbedingungen. Früher waren es die Japaner, dann heute sind es die Chinesen oder die Deutschen. Er hat da diesen Wahn mit dem Handelsdefizit, wo er glaubt, das sei eine Übervorteilung von den USA. Und deswegen immer diese Zölle erhebt, die angeblich dann Amerika nützen sollen, America first, aber natürlich in Wahrheit ist es eine Art Masochismus, weil er schadet damit ja selbst. Ja. Und da sieht man, dass also dieses Nullsummdenken zwar in der Linken sehr populär ist, aber die beiden Beispiele eben haben gezeigt, es ist überall weit verbreitet und deswegen habe ich ein Buch dazu geschrieben.
Ja, das Interessante ist ja auch, wenn man das mal sich ein bisschen begrifflich zu Gemüte führt. Wir haben einmal die nationalen Sozialisten und wir haben die internationalen Sozialisten. Die internationalen verteilen eben auf der ganzen Welt und die nationalen umverteilen eben innerhalb des Landes. Und wenn es den Menschen schlechter geht, dann wollen sie natürlich, dass lieber im Land umverteilt wird. Das heißt, dann reüssieren natürlich die eher die nationalen Sozialisten. Aber gut, ob das ein Nationalsozialist war, das natürlich nicht. Aber Sie wissen, was ich meine. Es geht eben darum, wie schädlich es tatsächlich ist, es ist von zentraler Stelle umzuverteilen, dass es eigentlich Wohlstand nur bringt, wenn die Menschen eben freiwillig handeln, wenn die freiwilligen Transaktionen überwiegen und nicht die erzwungenen. Und das ist eben so, dass das Nullsummendenken eigentlich auf die staatlichen Aktivitäten ja Anwendung finden sollte, weil das sind tatsächlich Win-Lose-Konstellationen, wo wir nicht widersprechen können. Haben Sie das auch in dem Buch verarbeitet, wie die staatlichen Akteure da agieren? Und das
ja,
ist
eigentlich aber das ist ein guter Gedanke. Also wir sind nach dem Verfassen vom Buch noch einige gute Ideen kommt. Das ist heute schon die zweite. Heute früh habe ich gelesen über Donald Trumps Bitcoin-Geschäfte mit dem eigenen Bitcoin, wo also bei dem Bitcoin, den die Kryptowährung, die die Melania Trump rausgegeben hat, schon die Leute 99% verloren haben. Also auch so ein Beispiel. Da ist der Trump immer gut, wenn es um Nullsummdenken geht. Also wenn er am Schluss das einsagt, was die anderen verlieren. Das ist so seine Philosophie. Und das war ja auch im Geschäftsleben oft schon. Und hier ist es auch ein Ansatz. Nee, aber nochmal zurück zum Nullsummdenken. Also ich bin jetzt, glaube ich, der Mensch, der am häufigsten das ein Gedicht von Bertolt Brecht rezitiert, und auch unsere Unterhaltung soll nicht ohne das Gedicht von dem Bertolt Brecht auskommen, weil er ist einfach ein genialer Dichter, weil er hat das aus meiner Sicht zugleich dümmste und genialste Gedicht der Geschichte gemacht, zumindest was mir bekannt ist. Dumm deshalb, weil, das werde ich auch dann widerlegen, weil es absolut der Inhalt halt nicht zutreffend ist, aber genial, weil er den Nullsummenglauben so gut beschreibt, wie ich es also nicht kann. Und zwar geht das Gedicht so. Das heißt, armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an, und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Ich finde das Gedicht genial, weil da kommt wirklich der Nullsummenglauben in der reinsten Form zum Ausdruck. Der Arme ist deswegen arm, weil der Reiche ihm was weggenommen hat. Und ich will jetzt mal ein paar Zahlen geben, die kann man ja auch alle nachlesen dann in dem Buch, wo man das einfach auf einer Zahlenebene nachweist. Ich muss jetzt vorwegschicken, Zahlen sind nicht so die Sachen von Linken, die stehen auf dem Kriegsfuß mit Mathe, das ist mir schon öfters aufgefallen. Ich habe übrigens mal eine empirische Bestätigung dann gesucht für die These und habe das Allensbach-Institut beauftragt, mal zu fragen, die repräsentative Bevölkerungsbefragung zu machen, aufgeschlüsselt nach Parteipräferenz und nach den Mathematik, nach den Schulleistungen generell in verschiedenen Fächern. Ja. Und da war es so, dass also mit großem Abstand am schlechtesten in Mathe die Anhänger der Linken waren und danach kamen die Grünen. Ja. Also das war schon sehr auffällig. Ja. Die waren also sehr schlecht in Mathe. Die haben keinen Bezug zu Zahlen. Das merkt man immer wieder. Die stehen mit Zahlen auf dem Kriegsfuß. Ich stehe nicht mit Zahlen auf dem Kriegsfuß. Ich bin Zahlen. Mensch, manche sagen sogar zu viel immer Zahlen. Aber ich will jetzt mal ein paar bringen, die einfach dieses Nullsummdenken widerlegen. Also These ist, die Reichen sind nur deswegen reich, weil sie es den Armen weggenommen haben. Jetzt gucken wir uns mal an. Es gab im Jahr 2000 470 Milliardäre weltweit, laut der Forbes-Liste, 470. Heute gibt es 3.400 Milliardäre. Das muss man natürlich berücksichtigen, die Inflation. Eine Milliarde damals war nicht das gleiche wie eine Milliarde heute. Aber selbst wenn ich das einbreche, also damals war das Nettovermögen aller Milliardäre zusammen 898 Milliarden Dollar. Heute ist es 20 Milliarden Dollar. Inflationsbereinigt ist es immer noch eine Verzwölffachung des Vermögens. Also die Reichen sind 12-mal reicher als damals. So, haben sie es den Armen jetzt geklaut? Ist es auf Kosten der Armen geschehen? Nein, weil im Jahr 2000 war der Anteil der extrem Armen laut offizieller Statistik der Weltbank bei 29,8% in der Weltbevölkerung. Heute sind es 10,5%. Eigentlich wären es sogar 6,5%, wenn die Weltbank nicht vor einem Jahr einfach die Berechnungsgrundlage geändert hätte. Aber lassen wir das beiseite, ist im Grunde egal, wie viel. Aber wenn ich sage, die Zahl der Armen ist von 30 auf 10% gesunken und im gleichen Zeit ist die Zahl der Reichen von 470 auf 3.400 gestiegen, dann muss man nicht mal ein Mathematikgenie sein, dann kann man das selbst mit den rudimentären Mathematikkenntnissen als Linken oder Grünen, müsste man eigentlich verstehen, dass es rein denklogisch unmöglich ist, dass der Reichtum von den Armen kommt. Und das sieht man ja auch an weiteren Beispielen, wo ich auch einige in dem Buch drin habe. Also nehmen wir mal China, das war noch so Ende der 50er Jahre, sind 45 Millionen Menschen beim größten sozialistischen Experiment der Menschheitsgeschichte umgekommen. 45 Millionen Menschen von 1958 bis 1962. Und dann noch am Ende der Mao-Zeit haben 88% der Chinesen in extremer Armut gelebt. Damals gab es offiziell keinen Millionär, Milliardär. Mao war wahrscheinlich trotzdem einer, aber diese Politiker werden in den Forbes-Statistiken nicht mit berücksichtigt. So, heute gibt es so viele Milliardäre in China wie nirgendwo auf der Welt, nur in den USA gibt es noch mehr. Übrigens, vor ein paar Jahren hat es China sogar mal die USA überholt in der Zahl der Milliardäre. Die Zahl der Armen ist gleichzeitig durch die marktwirtschaftlichen Reformen von Deng Xiaoping von 88 auf 1% gesunken. Das heißt, wenn gleichzeitig die Zahl der Armen massiv sinkt und die der Reichen steigt, dann muss man, wie gesagt, kein Mathematikgenie sein. Selbst grüne und linke Mathematik, rudimentäre Kenntnisse müssten ausreichen, um zu erkennen, dass der Nullsummenglauben falsch ist. Und jetzt habe ich das auch schon manchmal auf X gepostet. Und dann kommen so Leute, die so ein Halbwissen über Statistik haben, die sagen, ja, das ist ja gar kein, das ist ja zufällig, das ist genau, wenn sie sagen, in China geht irgendwo die Grippe um und die Grippepatienten, die steigen an und in Deutschland sinkt die Arbeitslosigkeit. Das ist auch parallel, aber da gibt es gar keinen Zusammenhang. Das ist natürlich falsch. Der Zusammenhang ist Wirtschaftswachstum. Wirtschaftswachstum hat auf der einen Seite dazu geführt, dass die Zahl der Armen zurückgeht und dass die Zahl der Reichen steigt. Und das ist halt dieses Bild von dem Kuchen, ja, was die Leute nicht verstehen. Die denken, das wäre ein Kuchen, der irgendwie verteilt werden müsste und sehen gar nicht, dass der Kuchen wächst. Und ich habe Ihnen ja auch mal den Kontakt gemacht zu meinem Freund, dem Wang Chang von der Peking-Universität, ein toller Mann, der hat gerade auch ein Buch, das ich sehr empfehlen möchte, geschrieben, Unternehmer sind die Lösung und nicht das Problem. Und da schreibt er, als die marktwirtschaftlichen Reformen in China begannen, hat er überall Vorträge gehalten. Und er sagt, der Kern der Vorträge war die Änderung des Denkens, nämlich er hat es wunderbar formuliert, im Chinesisch sagt er, vom Wasser im Glas zum Wasser im Brunnen. Ja? Und er übersetzt es von Nullsummenglauben zu Nicht-Nullsummenglauben, weil das Wasser im Glas, das ist gleich konstant und kann nur so und so verteilt werden. Das Wasser im Brunnen sprudelt nach. Und das fand ich ein schönes Bild. Und ich glaube auch, dass das oft unterschätzt wird von vielen Ökonomen auch vielen Juristen, die mentale Seite der Sache, ja, dass man also eine andere Einstellung auch zum Thema Reichtum und diesen ganzen Dingen findet, zum Thema Geld, Reichtum, ja. Also das ist für mich ganz absolut entscheidend. Ich hatte jetzt gerade einen Kontakt mit einem Freund, der ist sehr eng mit den Kubanern im Gespräch, weil da ist ihm jetzt auch in der kommunistischen Partei Überlegungen, ob man ähnlich wie in Vietnam und China marktwirtschaftliche Reformen macht. Bin auch ein bisschen skeptisch, ob das ernst gemeint ist oder nicht. Aber die lesen im Moment mein Buch über Vietnam und beschäftigen sich damit. Und da habe ich gesagt, die haben dann so 150 oder 160 Vorschläge gemacht, wie man Gesetze ändert und so weiter. Ich habe gesagt, das ist alles gut und schön und muss auch sein. Aber solange das Denken der Menschen, solange man nicht da dran geht, also der Deng Xiaoping in China hat damals alles angefangen mit der Parole, lasst einige erstmal reich werden. Also Reichtum war positiv, nachahmenswert. Das ist auch in Vietnam so. Da haben sie mich eingeladen an der Foreign Trade University zum Workshop, der hieß, wie kann man das Image der Reichen verbessern? Bin also in Deutschland noch nie an irgendeiner Universität zu diesem Thema eingeladen worden, aber das war deren Fragestellung. Und das heißt also, wir unterschätzen oft die Bedeutung dessen, was man so Mindset nennt, deswegen auch der Titel vom Buch Zero Sum Mindset. Dabei weiß es eigentlich jeder aus dem privaten Leben heraus, wenn ich mein Leben ändern will, muss ich zuerst die Art, wie ich denke, ändern. Also was man Mindset nennt. Ja, wer ein Problem hat, das liegt ja meistens nicht in äußeren Dingen, sondern im Kopf begründet. Das ist meine Überzeugung. Und wenn du dann deinem Leben was ändern willst, musst du sehen, wie du deine mentale Programmierung änderst. Und das ist auch für ein Land das Entscheidende. Das heißt, wenn die Leute immer sagen, ja, Zettmann, wie können wir jetzt in Deutschland politisch was ändern? Und sehen sie das da eher, der eine sagt, da war der AfD und der andere die FDP und der andere vielleicht kann man doch in der CDU. Ich sage, bleibt mir erstmal weg mit den Parteien. Die Parteien sind nicht primär. Primär ist erstmal das Denken der Menschen. Und das sieht man auch immer an Beispielen. Also ich war 2022, 23, 24 in Argentinien, also schon bevor Milei gewählt wurde, und habe gesehen, dass da diese Think Tanks das Denken der Menschen geändert haben. Und dann kam erst die Chance für den Milei, nachdem sich das Denken. Und deswegen geht es also in meinem Buch genau darum, warum ist das Zero-Sum-Mindset falsch und wie führt es uns in den verschiedensten Bereichen in die Irre?
Das ist ein wichtiger Punkt, wie die Menschen denken, wie sie fühlen. Daraus wird sich dann auch später das Handeln ableiten. Und selbstverständlich spielt auch das Bildungssystem da eine große Rolle in Deutschland, dass es eben darum geht, Nachfrage nach staatlicher Lenkung, nach Politikern zu senden und dass man die Menschen eben klein macht in der Schule, dass man ihnen ungünstige Haltungen einredet, nicht über die Stärken spricht, sondern eher auf den Schwächen herumhackt. Dafür bekommst du eine 5, ungenügend dieses, jenes, anstatt sie so zu schulen, dass sie starke Persönlichkeiten werden und dass sie in der Lage sind, anderen dienlich zu sein. Das ist, glaube ich, auch, wenn man über das Mindset eines Menschen nachdenkt, wie er Unternehmer sieht. Ein Unternehmer, wenn er besonders viel Gewinn macht, dann war er anderen sehr dienlich. Ein Unternehmer löst die Probleme anderer Menschen und bietet darauf dann Produkte oder Dienstleistungen an, die die Menschen freiwillig nachfragen. Und die freiwillige Nachfrage, das ist das Entscheidende. Und je mehr er glücklich macht, desto vermögender ist er. Deswegen ist es eigentlich etwas Schönes. Und er spart dann auch, investiert in Kapitalgüter, investiert in Produktionsmittel. Henry Ford ist so ein Beispiel, der die Arbeit deutlich effizienter gemacht hat. Da konnte er nicht nur höhere Löhne zahlen, er hat auch das Model T für alle bezahlbar gemacht, weil er Produktivitätsfortschritte herbeigeführt hat, weil er in gespart hat, in Kapitalgüter investiert hat, innovativ war. Und so waren die Menschen, haben viele profitiert, nicht nur die, die am Band standen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist keine schöne Arbeit, aber es haben auch die profitiert, die plötzlich sich ein Auto leisten konnten. Also das sind auch wichtige Dinge, die gar nicht so präsent sind in den Köpfen der Menschen, dass man eben sagt, ja, das ist der hat die alle ausgebeutet und so weiter. Genau dieser Spruch von Bertolt Brecht, den Sie gerade thematisiert haben, das ist ja genau dieses Denken. Dabei ist es eigentlich genau falsch. Der Unternehmer schaut, was für Probleme haben die Menschen, und wenn er das eben geschafft hat, erfolgreich hinzubekommen, dann versucht er, seine Produktion effizienter zu machen, und wenn er produktiver ist, dann kann er höhere Löhne bezahlen.
Also ja, ich habe da auch ein Beispiel in meinem Buch, was das ganz anschaulich macht. Also lange Zeit waren die reichsten Menschen in Deutschland die Albrecht-Brüder, sind inzwischen tot, aber ich bin damit aufgewachsen, dass es die reichsten waren in der Milliardärsliste, und ich habe mich mal mit deren Geschichte beschäftigt. Die haben also nach dem Krieg durch Zufall eigentlich was entdeckt, so dieses Discounter-Prinzip. Die hatten nicht so das Geld, ihren Laden richtig schön einzurichten und zu dekorieren und so weiter, und haben ziemlich billig einfach so die Sachen da ins Regal gestellt, auch nur eine ganz beschränkte Auswahl von Produkten, ja, nicht schön hergerichtet, aber billig. Die hatten also nur ein Motto: biete eine gute Qualität an, billiger als alle anderen. Das, und jede Preisnachlass vom Einkauf muss sofort weitergegeben werden an den Kunden, sodass der Kunde immer die Gewissheit hat, musst gar nicht vergleichen, sondern wenn du zu Aldi kommst, kriegst du es billiger. Ja? Und dadurch sind die Milliardäre geworden, weil sie Nutzen für ganz viele Menschen, besonders die mit dem schmalen Geldbeutel, die nicht so viel Geld hatten, die konnten sich auf einmal dann Dinge leisten, die sich sonst nicht leisten konnten. Natürlich haben es die genug Geld hatten, auch dann entdeckt und haben gesagt, das ist toll, warum soll ich nicht im Aldi einkaufen, da kriege ich ja das gleiche billiger. Und auch der Schwarz, dem Lidl gehört, der hat ja was Ähnliches dann gemacht, der ist auch dadurch der reichste Deutsche geworden, dass er Nutzen für andere gestiftet hat. Oder auch ein schönes Beispiel in meinem Buch Jeff Bezos von Amazon. Ja? Also ich bin ja ein Buchliebhaber und bestelle also jede Woche irgendwelche neuen Bücher nach und verbringe einen großen Teil meines Tages mit Lesen. Und manchmal sind es auch Bücher, die es nicht mehr gibt. Und früher musste man so im Antiquariat dann immer schauen und sich von Antiquariaten so Listen schicken lassen und so weiter. Heute sind die alle bei Amazon aufgelistet, auch die Bücher, die es nicht mehr gibt. Ich kann auch viel besser recherchieren weltweit, wo gibt es ein Buch zu dem Thema, und habe das dann praktisch am nächsten oder übernächsten Tag in meisten Fällen bei mir. Ja, dadurch ist der reich geworden letztlich, indem er Nutzen gestiftet hat für andere. Und das ist das, was viele Menschen nicht verstehen. Und das hängt natürlich auch mit dem Neid zusammen. Also ich habe ein Kapitel in meinem Buch über Neid, weil ich mich sehr mit Neidforschung beschäftigt habe. Und da weiß ich empirisch nach, dass Nullsummengläubige viel öfters zu Neid neigen oder umgekehrt Neider viel öfters Nullsummengläubige sind als Nicht-Neider. Und das ist ja auch logisch, weil wenn ich das glaube, was in dem Gedicht von Brecht gesagt wird, also der Reiche ist nur reich geworden, weil er dem Armen was weggenommen hat, dann komme ich ja zu der Folge, also muss ich jetzt praktisch dem Reichen wieder was wegnehmen, um die Gerechtigkeit herzustellen. Also es war deutlich so eine herrliche Rede auf dem linken Parteitag, das sagt so ein junger Mann, der sah nicht so aus, als ob er jetzt schon sehr viel für die Gesellschaft geleistet hätte. Wir müssen den gesellschaftlichen Reichtum, den wir erarbeitet haben und der uns weggenommen wurde, uns wieder zurückholen. Also ich habe mich gefragt, was hat er wirklich schon in seinem Leben an gesellschaftlichem Reichtum geschafft? Viele dieser linken Politiker, die das Einzige, was die produzieren, ist ja Neid und Hassreden gegen andere. Das ist ja nichts Produktives. Aber das ist immer wieder diese Vorstellung. Und ich habe dann auch ein Kapitel in meinem Buch über Entwicklungshilfe, weil das ist auch so ein Beispiel. Also die Grundannahme ist, wir sind nur deswegen reich, weil wir auf Kosten der Armen Länder, die ausbeuten und denen das weggenommen haben, weil wir durch Kolonialismus, Sklaverei und so weiter reich geworden sind. Also da ist ganz viel falsch, wo ich als Historiker mir sich natürlich die Haare sträuben, also zum Beispiel Sklaverei. Was für ein Schwachsinn, Sklaverei gab es seit Jahrtausenden und wurde abgeschafft durch den Kapitalismus. Ja, also genau das Gegenteil ist richtig. Und Kolonialismus, also viele ehemalige Kolonien sind heute die reichsten Länder der Welt, zum Beispiel die USA. Ja, ehemalige Kolonie oder Singapur, eine ehemalige Kolonie oder Hongkong, eine ehemalige Kolonie und manche Länder umgekehrt, die niemals Kolonien waren, sind sehr arm. Also das sind wirklich viele Legenden und die Wahrheit ist natürlich, diese Länder, die armen Länder sind nicht arm, weil wir ihnen was wegnehmen, sondern weil sie zu wenig oder kein Kapitalismus haben. Das kann man gut sehen, wenn man den Index of Economic Freedom sich anschaut. Also empfehle ich jedem. Das kann man kostenlos im Internet runterladen. Ich mache das jedes Jahr. Das sind so 500 Seiten. Das kostet nichts. Ich gebe das in meinen Copyshop und lasse es dann binden und habe ein schönes Nachschlagewerk. Und da kann man sehen, wie wirtschaftlich frei sind Länder und wie ist dann der Lebensstandard. Und da stehen ganz oben die größte wirtschaftliche Freiheit, die Schweiz und Singapur. Und ganz unten steht Nordkorea, Venezuela und vor allen Dingen ganz viele afrikanische Länder, die bitterarm sind, ja, weil sie zu wenig wirtschaftliche Freiheit haben. Das ist der Grund, warum die arm sind. Es mangelt an Kapitalismus, ja. So, und es wird aber gerade umgedreht. Die sind so arm, weil wir ihnen alles wegnehmen. Und die Folgerung ist dann, wir müssen es denen jetzt zurückgeben, ja, und zwar durch sogenannte Entwicklungshilfe. Und da habe ich, und das ist natürlich mit der Entwicklungshilfe, also das ist ja ein Lieblingsthema von mir, weil es gibt kein Land auf der Welt so viel für Entwicklungshilfe aus wie Deutschland. Weder relativ noch in absoluten Zahlen. Also wir geben 29 Milliarden Euro jedes Jahr aus. Das machen die USA waren früher mal über uns, ist aber auch nicht mehr der Fall. Also wir sind in absoluten und relativ Zahlen Weltmeister in der Entwicklungshilfe. Und dann führe ich aber in meinem Buch ganz viele Studien auf, die belegen, dass die absolut nichts bewirkt. Es gibt auch kein einziges Beispiel, wo irgendein Land durch Entwicklungshilfe reich geworden ist oder der Armut entkommen ist. Es gibt aber viele Beispiele, wo Länder durch Kapitalismus der Armut entkommen sind. Und dazu kommt natürlich noch, also dann fragt man sich, also wer profitiert denn dann von der Entwicklungshilfe? Muss ja irgendjemand profitieren, sonst wird es ja nicht gemacht. Also erstens natürlich die korrupten Regimes da. Das geben sogar ehemalige Entwicklungshelfer zu. Ich habe in meinem Buch den Thilo Bode zitiert. Den kennen viele, weil der von Greenpeace früher Chef war in Deutschland und dann von Foodwatch, also ein Linker. Und der schreibt, er war mal 10 Jahre Entwicklungshilfe und sagt, also er war damals naiv und hat es nicht wahrhaben wollen, aber das Geld ist zum großen Teil versackt bei korrupten Eliten. Die haben sich dann Villen in Paris oder so davon gekauft. Also selbst er muss das zugeben als ein Praktiker. Ich zitiere also da mehrere Entwicklungshilfe. Einen, der hat 50 Jahre sein ganzes Leben mit der Entwicklungshilfe und er sagt, das ist eine absolute Katastrophe. Also wer profitiert? Die korrupten Eliten in diesen Ländern. Ja, dadurch werden natürlich diese ausbeuterischen Regime stabilisiert und hier diese sogenannten NGOs mit ihren Schwachsinnsprojekten. Also ich nenne nur mal die absurdesten, die man in meinem Buch findet. Das nennt sich ja heute und nennt sich die Entwicklungshilfe auch oft Klimahilfe. Das ist letztlich das Gleiche, nur marketingmäßig irgendwo zeitgeistgemäßer verpackt. Wir machen was fürs Klima. Und das ist jetzt wirklich so, das ist jetzt keine Erfindung, dass Wrestlingkämpfe in Uganda gefördert werden, als Beispiel, als Maßnahme gegen Klimawandel. Und wo dann die Frage war, also wie hängt das beides jetzt zusammen? Ja, das Wrestling macht die Leute resilienter, und damit werden sie auch resilienter gegen die Folgen des Klimawandels. Also das war so die Begründung. Und dann gibt es auch Projekte für positive Maskulinität in Ruanda, wird gefördert. Diversity Training in China wird gefördert, Biodiversität in Paraguay wird gefördert und dann grüne Moscheen in Marokko, die dann so mit LED energiesparend beleuchtet werden. Und das Beispiel, das ist jetzt etwas bekannter, Fahrradwege in Peru. Da war aber mal eine Reporterin der FAZ und hat sich das angeguckt. Wie sehen die überhaupt aus? Ja, da hat man auf die Straße irgendwo einen gelben Strich gemacht. Und sonst ist da nicht viel zu sehen. Fahrradfahrer sieht man da auch kaum welche. Aber hat also Dutzende Millionen gekostet. Fragt man sich auch, in welche Taschen sind die wohl geflossen? Also die Naiven, die denken dann, ich bin der Gutmensch und wir haben die ja ausgebeutet, deswegen habe ich ganz schlechtes Gewissen und gebe es zurück. So, also alles Quatsch und Basis wieder Nullsummdenken, ja, dass ich dachte, wir haben es denen geklaut und müssen es denen jetzt deswegen wieder zurückgeben. Also das Gedicht vom armen Mann und reichen Mann auf die ganze Welt übertragen. Und deswegen ist mir immer klarer geworden, dass also, ob man sich die Handelspolitik anguckt, was der Trump macht mit seinen Zöllen, ob man sich guckt die Umverteilungsdiskussion hier, ob man sich die Entwicklungshilfe, sie kommen am Schluss immer auf das Thema Zero-Sum-Mindset und deswegen auch das Buch zu dem Thema.
Ja, das Thema Naivität finde ich auch interessant, weil naiv heißt ja einfach nur, dass man ein vereinfachtes Weltbild im Kopf hat, was aber nicht realistisch ist. Und genau das ist ja hier der Fall. Und wenn wir von freiwilliger Kooperation, sprich vom Kapitalismus sprechen, dass wir eben nur eine Transaktion tätigen, wenn wir uns eine Verbesserung unserer Situation erhoffen, und das gilt für beide, es gilt für den Bäcker wie für mich, dann haben wir ein Positivsummenspiel und wir haben beim Staat nicht nur ein Nullsummenspiel, sondern wir haben ein Negativsummenspiel. Warum? Weil der Staat nichts produziert, er subtrahiert und teilweise dividiert er sogar vom Wohlstand. Und das ist genau das, was Sie gerade ausgeführt haben und was Sie ja auch gebetsmühlenartig seit Jahren wiederholen, dass es eben damit zusammenhängt, Freiheitsindex, wie frei lässt man die Menschen kooperieren? Und dann haben wir ein Positivsummenspiel, wir haben ein exponentielles Wachstum, das haben wir auch in der Bundesrepublik nach dem Krieg erlebt, in einer freieren Marktwirtschaft, als das heute der Fall ist. Und wann geht der Wohlstand den Bach runter, wenn es eben ein Negativsummenspiel gibt, wenn die Planwirtschaft vorherrschend ist und der Zwang und die Gewalt und nicht die freiwillige Kooperation? Das nochmal als Abrundung, weil mir das auf dem Herzen lag und ich das nochmal unterstreichen wollte, was Sie gesagt haben. Und das geht auch nicht darum, dass man einfach das übernimmt, was wir hier erzählen oder was Sie in Ihren vielen Büchern, wir sind ja mittlerweile deutlich über 30, bald knacken Sie die 40, wenn es so weitergeht, was Sie da eben schreiben, sondern entscheidend ist ja, ob die Logik überzeugend ist, was wir hier erzählen, beziehungsweise, dass die Menschen es selber in ihre Köpfe lassen, die Informationen verarbeiten und zu eigenen Erkenntnissen kommen. Das ist ja der entscheidende Punkt. Und nicht einfach diese vereinfachten, naiven Weltbilder übernehmen, die durch Medien und Bildung und Co. in die Köpfe gesendet wird. Das ist aus meiner Sicht der große Punkt. Bildung und Medien, das ist genau das Thema beim Nullsummendenken. Vielleicht dazu nochmal ein abschließender Appell von Ihnen.
Ja, also was Sie mit der Bildung sagen, da habe ich auch übrigens einen eigenen Vorschlag dazu. Es wird ja oft gesagt, die Leute sollten mehr über Wirtschaft lernen in der Schule. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, weil ich meine, der Lehrer, der weiß ja am wenigsten über Wirtschaft, weil der ist in die Schule gegangen, dann hat er studiert ein paar Jahre und dann ist er wieder zurück in die Schule. Also die Welt der Wirtschaft, die Sie und ich kennen, weil Sie sind Unternehmer, ich war auch Unternehmer, die hat er ja nie geschnuppert. Er kennt es allenfalls aus Büchern, ja. Und wie soll der jetzt mit seinem Mindset, mit seinem Denken, er hat immer nur in Sicherheit und Beamtenstellungen und so gedacht, wie soll der jetzt Menschen für Unternehmertum motivieren? Ich habe da eine andere Idee. Leute wie Sie zum Beispiel, Unternehmer, ja, sollte man in die Schulen schicken, dass jede Woche ein Unternehmer in die Schule eingeladen wird, der erzählt von den schönen Seiten, aber auch von den Leiden an der Bürokratie, von dem Spaß, von den Kämpfen, von dem Abenteuer des Unternehmertums soll er erzählen. Ja? Und diese Geschichten, die brauchen wir viel mehr. Ich habe gerade zwei Freunde, die sehr erfolgreich sind als Unternehmer, die schreiben beide, ich kann die Namen jetzt noch nicht nennen, aber ich schreibe gerade Bücher darüber und ich habe auch zum Beispiel ein anderer guter Bekannter von mir, der Hans-Peter Wild, der Capri-Sonne gegründet hat, ja, der hat auch ein Buch geschrieben, wo ich das Vorwort zugeschrieben habe. Also ich finde, wir müssen, Unternehmer sollten viel lauter sein und sich mitteilen und den Menschen, sie sind mir zu leise oft, ja, dass sie den Leuten nicht erklären, was sie eigentlich machen und was sie eigentlich tun und sie sind so ein bisschen oft in der Defensive und deswegen will ich halt auch, ich habe also viele Unternehmer auch, die meine Bücher lesen, und will denen damit auch ein bisschen Argumente an die Hand geben, weil das sind halt nun mal Leute, die verbringen nicht so viel Zeit wie so ein linker Universitätsprofessor mit Büchern lesen. Die haben auch viele andere Dinge zu tun. Und dann will ich aber doch auch Argumente einfach anheimgeben. Das ist, glaube ich, was man in meinem Buch findet. Also auch wenn jetzt sicher viele von unseren Zuhörern sagen, ja, also das sehe ich sowieso auch so und weiß ich so. Das Buch ist deswegen für dich, weil ich dir ganz viele Fakten und Argumente gebe, die du vielleicht nicht alles so parat hast. Ja, also da gibt es auch zum Beispiel ein anderes Kapitel in meinem Buch, Studien zu dem Thema, dass Reiche angeblich besonders egoistisch wären und rücksichtslos. Das wird in allen Medien zitiert. Aber die Studien, die auf einer viel breiteren wissenschaftlichen Basis beruhen und die zum Gegenteil kommen, in der Wissenschaft kann man die lesen, in Fachzeitschriften, aber normalerweise nicht. Und was ich halt immer mache, Basis von meinem Buch sind sehr viele wissenschaftliche Aufsätze. Also ich habe im Literaturverzeichnis sind 200 wissenschaftliche Bücher und Aufsätze, überwiegend in Englisch. Die sind, muss ich zugeben, doch sehr kompliziert zu lesen, ist nicht jedermanns Sache. Und ich glaube, mein Talent ist es, auch die einfachen, die komplizierten Dinge so darzustellen. Also ich sag mal, jeder, der jetzt abends oder jeder, der jetzt eine Zeitung wie die Welt versteht, der kann auch meine Bücher verstehen, weil ich halt kein Fremdwort und irgendwo viel theoretischen Ballast habe. Und es dient eigentlich dazu, dass ich sage, hier ist eine Fundgrube für dich an Argumenten, die du bringen kannst, wenn du über solche Themen, zum Beispiel über Neid diskutierst oder über Armut, Reichtum diskutierst, vielleicht auch über Entwicklungshilfe diskutierst. Und ich habe es diesmal versucht, kurz zu halten. Wenn man die ganzen Anmerkungen und Literatur weglässt, sind es, ich habe 140, 150 Seiten. Also ich habe mich mal diszipliniert, ein kurzes Buch zu schreiben, weil ich gehört habe, viele Leute, denen sind doch meine Bücher sonst zu dick. Also deswegen danke, dass ich die Gelegenheit hatte, und noch eine Bitte an jeden, der auch schon das Buch gelesen hat, wenn Sie auf Amazon eine Bewertung machen, das ist toll, weil ich ärgere mich immer ein bisschen, nicht über kritische Bewertung, das ist okay, aber sobald ich ein Buch geschrieben habe, da gibt es so ein paar Kandidaten auf Facebook, die mich da stalken, und die tun am gleichen Tag, wenn das Buch raus ist, schreiben die Besprechungen, wo man aber genau merkt, dass die das Buch nie auch nur in der Hand hat, weil sie nehmen auf keine einzige Seite, auf keinen Argumentbezug, sie nehmen nur auf das Bezug, was ich auf Facebook sonst schreibe, oder nehmen Bezug auf das Vorwort, ausschließlich, weil ich das online gestellt habe. Ja, aber man sieht genau, das ist jemand, der besitzt das Buch gar nicht. Und neulich haben sogar welche zugegeben. Ja, die Bücher von Zittermann braucht man nicht lesen. Das weiß man sowieso schon, was da drin steht. Aber besprechen kann man das. Das erinnert mich immer an die Angela Merkel, die damals ja über das Buch von dem Sarrazin gesagt hat, das sei wenig hilfreich, aber auch zugeben musste, dass es nie gelesen hat. Also das finde ich im Prinzip auch wirklich eine Frechheit gegenüber einem Autor, der sich da viel Mühe gibt für den Leser. Man kann es kritisch sehen, da habe ich kein Problem mit. Aber ich habe noch nie über ein Buch was geschrieben oder eine Meinung geäußert, dass ich nicht gelesen habe. Und das ist aber so, was ich oft dann sehe auf X, also wer mir nicht auf X folgt, vielleicht nochmal die Einladung. Und wenn ich da ein neues Buch habe, poste ich das. Dann kommen immer so zwei Argumente, ja. Das eine kommt, dass einfach gesagt wird, ach, das ist alles Müll, das ist alles Mist. Und dann, ich frage dann immer nur, Buch gelesen, Fragezeichen. Nee, so ein Buch, das brauche ich gar nicht lesen. Das weiß ich vorher schon, dass es Müll ist, ja. Dann habe ich gesagt, wie kannst du über ein Buch urteilen, ohne zu lesen? Ja, ich habe meinen Kampf auch nicht gelesen von Hitler, weiß trotzdem, dass es ein schlechtes Buch ist. Also das war dann das Gegenargument dagegen, ja. Und das ist also so ein bisschen deswegen, habe ich auch die Illusion aufgegeben, dass ich so Antikapitalisten durch die Bücher überzeugen kann, weil die Voraussetzung wäre ja, dass sie es lesen. Und das machen die nur ausnahmsweise. Es passiert auch, freut mich manchmal, wenn dann Leute mir schreiben, ich habe früher gegen Kapitalismus, aber ich habe da dies oder jenes Buch gelesen und sehe es jetzt anders. Das gibt's durchaus auch. Aber eigentlich schreibe ich die Bücher eher für Leute, die vielleicht gefühlsmäßig so denken, wie Sie und ich jetzt denken, die aber nicht die ganze Menge an Fakten und Argumenten parat haben. Und deswegen also freue ich mich über jeden, der das Buch dann gelesen hat, wenn er dann auch auf Amazon was hinterlässt dazu.
Ja, dann möchte ich mich natürlich diesem Aufruf anschließen und empfehle das Buch ausdrücklich. Ja, das steht auch für sich, was Sie gesagt haben über diese Leute, die da Bewertungen abgeben etc. Und auch das, was Sie gerade ausgeführt haben, dass es eben nur dann geht, wenn die Menschen selber erkennen, dass ihr vereinfachtes, naives Weltbild irgendwie ins Wanken gerät, weil sie bestimmte Krisen haben oder Ereignisse, wie ich beispielsweise 2007, 2008 festgestellt habe, das Modell, was man mir da über die Zentralbanken erzählt hat, das funktioniert irgendwie nicht. Die lösen diese Krisen eher aus und bekämpfen sie gar nicht, sondern verschlimmern sie sogar. Und so habe ich mich dann irgendwann auf die Reise gemacht. Und so geht es eben eigentlich jedem, dass man sich frei nach Kant nur aus dem geistigen Gängelwagen befreien kann, wenn man das selber auch erkennt. Und das ist die zentrale Botschaft an der Stelle. Insofern danke ich Ihnen, dass hier ein Praktiker schreibt und kein reiner Theoretiker. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Das unterscheidet sich auch zu denen, die in der Schule mich unterrichtet haben und mir irgendwas vom Club of Rome und Pipapo erzählt haben, was sich alles als Blödsinn herausgestellt hat. Den Lehrer kann ich nicht mal zur Rechenschaft oder zur Rede stellen, weil er verstorben ist mittlerweile. Aber heute redet man den Menschen auch wieder irgendwelche merkwürdigen Modelle ein. Naja, gut. Sei es drum. Wir danken Ihnen auf jeden Fall für Ihre unermüdliche Arbeit und auch dafür, dass Sie erkannt haben, dass die freiheitliche Seite ein Marketingproblem hat. Schön, dass Sie das ändern. Lieber Herr Zittelmann, auf bald und liebe Zuschauer, Video fleißig teilen und kommentieren, Rezensionen schreiben. Wir brauchen gute Marketingleute auch im Bereich der Ideen für die Freiheit. In diesem Sinne entlasse ich Sie und freue mich auf das nächste Mal. Danke.
Mutler, ganz herzlichen Dank. Dankeschön.